Sie haben sich ja über viele Jahre intensiv mit den zur Verfügung stehenden Daten befasst und häufig auch in vergleichender Perspektive. Was ergibt sich denn im Links-Rechts-Vergleich, wenn man mal eine historische Längsschnittbetrachtung anstellt? Was sind die markantesten Ergebnisse?
Ja, historischer Längsschnittvergleich, das kann ich jetzt nicht leisten. Ich werde mich aber, um jetzt bei dieser Datenbasis zu bleiben und auch so mal gewisse Aussagen herausziehen zu können, auf den Zeitraum seit 2001 beschränken wollen, seitdem dieses System im Einsatz ist sozusagen. Und darauf basierend kann man dann auch einigermaßen valide Trendaussagen tätigen. Man kann zum Beispiel schon keine vernünftigen Vergleiche mehr zum vorherigen Zeiträumen 90er und 80er Jahre machen, weil da ganz andere Erfassungssystematiken im Einsatz waren. Was kann man im Rechts-Links-Vergleich jetzt dazu sagen? Noch ein Punkt zur Vergleichslogik. Es wird ja mitunter gesagt, dass ein Rechts-Links-Vergleich eigentlich nicht statthaft wäre sozusagen. Ich halte das deshalb von der Vergleichslogik für durchgegeben, weil das Gewalttatenaufkommen quantitativ durchaus benachbarte Dimensionen hat. Und wenn man diese Aufkommen jetzt nach Besonderheiten untersucht, lassen sich dadurch durchaus einige Charakteristiken rausziehen. Das ist mein Ansatz. Wenn man sich die Trendlinien rechts und links seit 2001 betrachtet, sieht man in dem Zeitraum 2001 bis 2008 einen relativ eng beieinander liegenden gemeinsamen Korridor, wobei das linke Aufkommen seit 2005 über dem rechten liegt. Ab 2009 hat man dann so eine Scherenentwicklung, da steigt links sprunghaft an. Der situative Hintergrund dieses Peaks ist zum einen das Jahr 2015, da erinnern wir uns, gab es die massiven massenmilitanten Ereignisse in Frankfurt um die Europäische Zentralbank. Dann ist der zweite markante Peak 2017, G20 Hamburg. Aber vorher gab es auch schon welche, ich will da jetzt nicht auf die einzelnen eingehen. Da gab zum Beispiel mal die Welle der massenhaften Brandanschläge auf Kfz, auf PKWs in Berlin. Das hat einen dieser Peaks mitgespeist. Beim Bekanntwerden des NSU 2011 gab es auch beträchtliche linksmilitante, Antifa-gesteuerte Geschichte, die den Peak mitverursacht hat. Insgesamt kann man zu dem Verlauf sagen, dass der linke Verlauf deutlich dynamischer und an Gelegenheiten von Großereignissen und Mobilisierungsthemen gebunden ist. Der rechte Verlauf ist kontinuierlich und bezeichnenderweise war der massive Anstieg im Zeitraum 2015 bis 2017 während der migrationspolitischen Zuspitzung. Ein Wort noch zu den bisherigen Höchstwerten, die sich aus diesem Gesamtverlauf lesen lassen. 2015, diese Anti-EZB-Geschichte da, die da mit reingespielt hat, gab es das, also jetzt von den Aufkommen der Gewaltdelikte gemessen, den höchsten Jahreswert seit PMK-Erfassung überhaupt. Das waren 2246 Fälle. Das ist also eine Dimension, die so ein bisschen an die linksmilitanten Aktionsspitzen der 80er Jahre erinnert. Wenn solche Zahlen jetzt genannt werden, bitte ich das nicht misszuverstehen als statistisch exakte Angabe. Das sind alles, wie gesagt, Ersterfassungsdaten und es kommt mir hier auf diese Trendlinien an und nicht auf irgendwelche Einzelwerte. Spare ich mir auch weitgehend solche Zahlenangaben. Aber wenn man die Trendaussagen im Auge hat, lassen sich da durchaus schon so einige Aussagen und Besonderheiten tätigen. Also wie gesagt, erste Kernaussage, der Gesamtverlauf links deutlich dynamischer an Großereignisse gekoppelt und Mobilisierungsthemen rechts kontinuierlich und ähnlich auch wie in den 90er Jahren, massiver Anstieg während migrationspolitischer Zuspitzung. Wenn wir jetzt weiter verfeinern wollen, können wir uns die Zielrichtung des Gewalthandelns auf dieser Datenbasis anschauen. Das macht man aufgrund der Themenfeldnennungen, die ich vorhin schon angeführt habe, also zum Beispiel Hasskriminalität oder Konfrontation gegen den politisch weltanschaulichen Gegner rechts oder links, je nachdem. Wenn man sich hier den Gesamtverlauf links anguckt und die Themenfelder aufzeichnet, Themenfeldnennungen, haben wir zwei große Batzen. Konfrontation gegen rechts und Konfrontation mit Polizei und Sicherheitsbehörden. Das sind die dominanten Themen links. Es gibt natürlich immer noch dann weitere Handlungsfelder. Aktuell der Danny, der Hambi, städtebauliche Geschichten, Umstrukturierungs-, Gentrifizierungsgeschichten in Berlin, Räumungsaktivitäten von Häusern in Berlin, solche Geschichten. Das läuft natürlich ständig weiter. Aber quantitativ herausragend sind die eben beiden genannten. Ab 2009 hat die registrierte Gewalt gegen Polizeikräfte zugenommen, liegt seitdem über dem Aufkommen gegen Konfrontation gegen rechts. Da gibt es natürlich inhaltliche Überschneidungen, weil Großteil der Gewaltdelikte immer im Demonstrationskontext stattfinden und diese ja sehr oft mit Gegenaktionen gegen rechts zu tun haben. Wenn man sich die gegenseitig ausgeübte Konfrontationsgewalt anschaut im Langzeitverlauf, also links gegen rechts und rechts gegen links und die beiden Kurven aufzeichnet, sieht man, dass quantitativ links gegen rechts ganz deutlich dominiert. Insbesondere gibt es da eine seit 2009 so einen scherenartig auseinanderlaufenden Verlauf mit einem scharfen Peak, so im Zeitraum 2014, 2016, sprunghafter Anstieg von Aktionen, Konfrontation gegen rechts. Das betrifft natürlich den Zeitraum 2014 bis 2017, migrationspolitische Zuspitzung, Auftreten neuer rechter Akteure und Mobilisierungstypen, Pegida, AfD, diese ganzen Geschichten. Und dementsprechend scharf hat die linke Gegenmobilisierung zugenommen. In einer ähnlichen Dynamik wie Anfang der 90er Jahre bei der fremdenfeindlichen Gewaltwelle. Man kann auch beim Langzeitverlauf so einen schwachen Interaktionseffekt erkennen bei rechts gegen links, der aber eher diskreter Natur ist. Also das ist nicht so ausgeprägt wie Anfang der 90er Jahre. Aber trotzdem eine gewisse Interaktionsdynamik feststellen. Diese Aussagen betreffen natürlich jetzt den bundesweiten Trend. Wenn man regional differenziert, so wie ich das bei meinen Fallstudien von rechten Gewaltgruppen in Sachsen zum Beispiel gemacht habe, hat man natürlich ein völlig konträres und anderes Bild. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Also die zweite Kernaussage, deutliches Übergewicht links bei gegenseitiger Konfrontationsmilitanz und der Gewalt gegen Polizei. Nun zu einigen qualitativen Besonderheiten linker Gewalt. Denn die absoluten bis eben genannten Zahlen der Gewaltdelikte reichen bei weitem nicht aus, um Bedrohungspotenziale der jeweiligen Phänomenbereiche angemessen zu erfassen. Deshalb möchte ich jetzt auf das Feld personenbezogener und insbesondere lebensbedrohlicher Gewaltanwendung eingehen. Und da ist der Rechts-Links-Vergleich wiederum recht aufschlussreich. Zuallererst unterscheidet sich das Aufkommen von Sachverhalten mit Terrorismusqualität. Seit dem Niedergang der klassischen linksterroristischen Organisationen RAF, RZ, hat bislang keine der nachfolgenden Gruppen mit Strukturqualitäten im Sinne der Paragraphen 129 oder 129a, also kriminelle oder terroristische Vereinigung, mehr die Schwelle zu gezielt tödlichen Anschlägen überschritten. Unter anderem militante Gruppe, revolutionäre Aktionszellen, und eine Handvoll weiterer konspirativ agierender Kleingruppen. Und das gilt bis hinein in die Gegenwart. Das ist natürlich ein ganz wichtiger und essentieller Punkt. Dem stehen im rechten Phänomenbereich der nationalsozialistische Untergrund NSU sowie Lone Wolf-Anschläge in München, der bereits erwähnte Fall, in Halle 2019, in Hanau 2020 und der Anschlag in Kassel, bei dem ja von zwei Tätern auszugehen ist, gegenüber. Weiterhin unterscheidet sich das Aufkommen an Tötungsdelikten, und zwar markant. Zunächst steht für die 90er Jahre die ungleich größere Dimension rechter vollendeter Tötungen außer Frage. Die Gewaltwelle Anfang der 90er Jahre ist diesbezüglich immer noch einzigartig. Selbst wenn man jetzt den vorhin genannten Komplex der Altfallüberprüfungen, mit denen die Fallzahl immer noch weiter nach oben korrigiert werden muss, außer Acht lässt. Das, was bisher erhoben ist, reicht eigentlich schon für diese Aussage. Zum gegenwärtigen Stand, wenn man sich die versuchten Tötungsdelikte anguckt, gibt es aber im linken Phänomenbereich immerhin auch insgesamt 64 Fälle, 62 versuchte und 2 vollendete Tötungsdelikte links, Kontrapunkt rechts 137 Fälle, 113, also fast genau doppelt so viel, versuchte und 24 endete Delikte, also ein entsprechend Vielfaches. Von den beiden vollendeten Delikten links kann ein Fall, mal 2001, als nicht szene-spezifisch bezeichnet werden. Damals ging es um eine Messerattacke eines Langzeitarbeitslosen auf den Direktor eines Arbeitsamts und der war inspiriert von der linken Homepage, glaube ich, aber war nicht szene eingebunden. Bei dem zweiten Fall, das war 2014, wurde in einem Bahnhof ein Nazi-Parolen gröhlender, betrunkener türkischer Herkunft zu Boden geschlagen und lebensbedrohlich verletzt, ist in Folgen verstorben. Der Täter war eher der Punker- und Drogenszene und Trinkerszene zuzurechnen. Also beide eher nicht szenespezifisch oder randständig. Also nicht geeignet, um hier irgendwelche Aussagen zu machen. In einigen Jahren, wenn wir uns jetzt den Trend der versuchten Tötungsdelikte angucken, gab es mehr versuchte Tötungsdelikte links als rechts. Das hat sich aber dann im weiteren Verlauf wieder umgekehrt, insbesondere dann 2016, als rechts, glaube ich, 18 versuchte Delikte zu verzeichnen waren. Beim linken Aufkommen der Tötungsdelikte war die Hälfte etwa gegen die Polizei gerichtet, über ein Drittel gegen rechts. Die Restmenge hat über nachrangige Themenfelder gestreut. Beim Modus der Tatbegehungen hat eigentlich immer der Einsatz stumpfer Gewaltmittel dominiert. Der traditionell von rechten Tätern präferierte personenbezogene Einsatz von Brandmitteln hat aber auch im linken Lager bei Fällen 2015, 2017 wieder eine gewisse Relevanz bekommen. Eine Bemerkung noch zum Jahr 2017. Die Hamburger G20-Ereignisse, wo man eigentlich einen drastischen Anstieg links erwartet hätte, haben letztlich nur ein registriertes versuchtes Tötungsdelikt im G20-Kontext produziert. Ich werde dazu nochmal kommen. Ein Wort noch zu Brand- und Sprengstoffanschlägen. Das ist auch dieser Handlungsbereich, ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für herausragende Gewaltbereitschaften. Wenn wir uns da den Verlauf angucken, hat man bei der linken Kurve einen ganz scharfen Peak, so im Zeitraum 2008 bis 2010. Dieser Peak ist zu beträchtlichen Teilen Anschlägen auf PKW, Nobelkarossentod-Kampagne, geschuldet. Und wir haben einen Peak rechts im Zeitraum 14 bis 17. Und das ist ein qualitativer Unterschied. Dieser Peak speist sich aus Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte. weitergehende qualitative Aussagen auch wieder zu einem neueren Anstieg links seit 2016, 17 liegen leider nicht vor. Wie überhaupt zu den beiden herausragenden Deliktsbereichen, Tötungsdelikte und Brand- und Sprengstoffanschläge, keine vertiefenden Analysen oder Aussagen vorliegen, bedauerlicherweise, weil das halte ich auch für sicherheitspolitisch eigentlich für dringend nötig. Auch bei der Betrachtung von Brand- und Sprengstoffdelikten, da muss man ja wissen, gab es da personenbezogene Gefährdungen, ja oder nein? Ganz wichtiger Punkt. Ein weiteres Unterscheidungskriterium, und das ist auch ziemlich aussagekräftig, bei diesen Trendbetrachtungen ist der Anteil der Körperverletzungsdelikte am Gesamtaufkommen der Gewalttaten. Wenn man sich da die Kurven anguckt, liegt der rechts fast bei der Linie des Gesamtaufkommens. Bei über das Aufkommen von Körperverletzungsdelikten beträgt durchgängig über 80%. Und wenn man sich die Kurven betrachtet, liegen die beiden, also Gesamt- und Körperverletzung, ganz dicht beieinander. Und damit ist natürlich auch der Face-to-Face-Charakter rechter Gewalt schon mal ganz gut angenähert. Im deutlichen Unterschied zum linken Verlauf. Links liegt die Kurve der Körperverletzungsdelikte ganz deutlich darunter. Die Anteile schwanken von 30% bis zu einem Höchstwert 2015 von 60%. Und das war es dann aber auch. Danach ist dieser Anteil wieder abgesackt auf etwa 38% 2018, 2019. Das ist ein markanter Unterschied, der die Lücke, die dann zwischen den Körperverletzungsdelikten links und dem Gesamtverlauf klafft, die wird natürlich ausgefüllt durch deutlich höhere Anteile von Landfriedensbruchs- und Widerstandsdelikten im Phänomenbereich links. Das ist kein Wunder, weil kontextlinker Gewalthandlungen sehr oft Demonstrationsgeschehnisse sind. Aber, wie gesagt, in erster Annäherung wird ganz der Trend deutlich rechts, face-to-face. Die Befunde zu den Körperverletzungen sind aber erst eine erste Annäherung an die Realität intensiven Gewalthandelns. Die alle Jahre übliche Darstellung mit bloßer Rechtsnormzuordnung nach Körperverletzungen bietet ja keine weiteren Einblicke in Handlungsqualitäten. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass besonders im rechten Phänomenbereich beträchtliche Anteile der Gewaltdelikte mit lebensbedrohlichen Einwirkungsintensitäten auf die Opfer begangen werden und deshalb einfach im Raum stehen bleiben und sich der Darstellung entziehen. Dadurch bleiben Zunahme von Brutalitäten als wichtiger Hinweis auch für Radikalisierungsprozesse weitgehend im Dunkeln. Bei einigen meiner eigenen Arbeiten konnte ich diesbezüglich unter Einbezug rechtsmedizinischer Bewertungen von Einwirkungsintensitäten auf die Opfer einige Rechts-Links-Unterschiede herausarbeiten. Bei den ersten Arbeiten vergleichend Sachsen und Nordrhein-Westfalen lag wenig verwunderlich rechts deutlich über links, was solche Handlungsmuster angeht, und Sachsen deutlich über NRW, auch nicht verwunderlich. Und wenn man jetzt die einzelnen Handlungspräferenzen sich angeguckt hat, waren rechts dominant Handlungsmuster wie Kopfschläge mit Gegenstand, Tritte auf am Boden liegende Person, Wurf mit Stein, Flasche oder Kopftritt, also Wurf mit Stein auf die Person direkt, Face-to-Face-Muster. Die linke Gewalt hatte überwiegend andere Präferenzen, nämlich der bevorzugte aus der Distanz getätigte Stein- oder Flaschenwurf. Das Gleiche hat sich dann bei einer bundesweiten Stichprobe nochmal bestätigen können. Allerdings weil dann auch Berlin und Hamburg mit in der Stichprobe waren, war der linke Anteil diesmal etwas höher. Das sind aber nur ganz grob zu verstehende Circa-Angaben. Aber auch da war rechts wieder deutlich höher als links. Und bei links kann man auch sagen, dass dieses Aufkommen von exzessiven Gewalthandlungen nicht das Gesamtbild geprägt hat. bei bestimmter Betrachtungsweise des rechten Phänomenbereichs, nämlich bei meinen Arbeiten zur Analyse von rechten Mehrfachintensivtätern in Sachsen, war aber das genau der Punkt. Da konnte man bei dem Tataufkommen dieser speziellen Tätergruppe nämlich sagen, dass der Anteil lebensbedrohlicher Handlungsweisen dort bei 42% gelegen hat. Das ist ein recht saftiger Wert und davon ist der linke Bereich, würde ich mal sagen, weit entfernt. Leider bleibt es damit dann bei einer Forschungsfrage, ob sich jetzt in jüngerer Zeit diesbezüglich die Handlungsmuster auch gerade jetzt im zu diskutierenden linken Bereich verändern oder nicht, weil es gibt keine Arbeiten, mit denen man da eine vernünftige Aussage tätigen könnte. Deshalb zu meiner dritten Kernaussage. Wir haben ein deutliches Übergewicht rechts bei terrorismusrelevanten Fällen und Sachverhalten, bei Tötungsdelikten, sowohl vollendet wie versucht, und bei lebensbedrohlichen Handlungsweisen und Gewalt face-to-face. Dennoch sind aber auch im linken Phänomenbereich Tötungsbereitschaften durchaus erkennbar. Das wäre es zu dieser Frage.
Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen alleine die Autorinnen die Verantwortung.